toll, was ihr so alles ratet. Ich meine, also beim letzten so Verbot wäre ja auch was oder Macht und so. Das hängt ja irgendwie alles so ein bisschen mit zusammen. Und es soll einfach jetzt in dieser Predigt mal um Autoritäten gehen oder um Macht gehen, inwieweit ich was anerkenne oder eben auch ablehne. Und aktuell oder der Anlass dafür ist ja nun leider schon eine zweijährige aktuelle Situation mit der Corona-Krise, dass da eben so lange regiert wurde per Verordnung. Und in diesem Zusammenhang haben Autoritäten an Autorität eingebüßt. Nicht nur Regierungen, sondern eben auch Gerichte und die Medien, die stehen in der Kritik. Und immer mehr Menschen sagen, also ich habe mein Vertrauen in diese Institutionen, in diese Autoritäten, in diese Instanzen verloren. Das ist nicht das erste Mal hier bei uns in Deutschland, wo Autoritäten an Autorität verlieren. Vor über 50 Jahren in der sogenannten 68er Revolution, da gewann die antiautoritäre Erziehung, die antiautoritäre Bewegung großen Einfluss. Vor allen Dingen bei den Studenten. Das war eine Bewegung, eine Lehre, eine Richtung, die eben sich an den Unis fortsetzte und dann natürlich klar auch dann festhing an den Studenten. Und wenn die dann eben ihr Studium absolviert hatten, haben die dann weiter in ihren Positionen, die sie dann beruflich eingenommen haben, auch weiter in dieser Hinsicht gewirkt. Und diese antiautoritäre Bewegung in den sogenannten 68ern, da zweifelten gerade die Studenten, viele junge Leute, die Berechtigung an von Gerichten, von Eltern, von Lehrern, etwas zu bestimmen. Und das Motto damals war, trau niemand über 30. Also kann ich mich auch gut daran erinnern, dass das so war. Und das war schon, ich hatte einen Cousin, der war gerade da, der ein paar Jahre älter, der hat da gerade studiert und das war schon irgendwie doll, was der sich alles rausnahm und so. Also ich kann mich noch daran erinnern. Und vor allen Dingen da in Frankfurt war die Universität so, die hat also praktisch dann auch den Namen gegeben, die Frankfurter Schule, die sorgte für starke Auswirkungen. Und zwar auf die Gesellschaft, hier bei uns in Deutschland. Nämlich Vorsicht walten zu lassen, wem und unter welchen Voraussetzungen man folgen soll. Was man glaubt. Und das öffentlich geäußerte Kritik eben normal ist. Das gehört sich so, man kann das durchaus machen. Es wirkte sich so aus, dass immer mehr in der Gesellschaft den Eindruck hatten, ich lasse mir so schnell nichts sagen. Und selbst wenn die den Mund halten, weil sie vielleicht keine Nachteile sich einhandeln wollen, ist im Herzen doch, ich habe aber recht und die da oben, das ist aber doof, was die machen. Diese kritische Einstellung hat vieles in der Gesellschaft beeinflusst. Es ist normaler geworden. Und ich will noch mal einen Schritt weiter zurückdenken. Viele kennen ja von euch diese Geschichte von dem Hauptmann von Köpenick. Ja? Wer kennt die nicht? Also alle kennen die, das ist ja gut, oder? Okay, relativ. Also die spielt am Ende vom Kaiserreich. Wenn ihr daran denkt, da ist das Denken ganz anders. Da haben die normalen Leute auf der Straße nie denken können, irgendwie die da oben machen was falsch. Da brauchte nur so ein ehemaliger Gefangener eine Uniform anzuziehen und schon standen alle schramm und oh, dann ist das wirklich. Also das Denken ist damals ganz anders gewesen und seit 68 ist unser Denken in der Gesellschaft anders. Und krass ist natürlich, dass wir als Christinnen und Christen in unserer Gesellschaft leben. Wir sind nun hier Deutsche und sind eben vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre alt und haben da was weggekriegt. Das ist so, weil, sagt Jesus ja auch, wir sind Kinder in unserer Gesellschaft, wir gehören in die Welt. Aber wir gehören Gott und deswegen ist es gut, von Gottes Wort her zu prüfen und zu überlegen, was der Herr, der ja selbst die größte Autorität ist, über Autoritäten sagt. Dass wir von unserer Position, die wir nun haben, hier als Deutsche, von der Gesellschaft mehr oder weniger beeinflusste Leute, sagen, was sagt denn die Bibel dazu? Und ich will ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß, das Thema ist ziemlich groß, da kann man bestimmt eine ganze Menge darüber noch mehr sagen, aber das ist eine Anregung, irgendwie dann für heute Nachmittag beim Kaffee trinken oder sonst in der Woche was in weiter Bibelarbeit zu machen. Anfangen will ich mit Gottes Autorität. Gott hat Autorität, zumindest für die, die zu ihm gehören. Gott beansprucht den ersten Platz bei uns. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also der wichtigste Platz, der gehört Gott, beansprucht er. Und das ist ja das erste von den 10 Geboten. Gott begründet seinen Anspruch, seinen absoluten Anspruch mit der Erlösung, mit der Befreiung von seinem Volk aus der Sklaverei. Und für uns im Neuen Testament gilt es, dass Jesus Christus als Gottes Sohn uns von der Sünde und der Schuld befreit hat, von der aktiven und auch der passiven, die wir erlebt haben. Also es ist jeweils etwas sehr Positives, Vorteilhaftes, womit Gott uns dient. Er hilft uns, wir haben etwas davon, von Gott, von seiner Liebe, von seiner Kraft, von seiner Macht. Und deswegen, weil er uns dient, wegen seiner Hilfsbereitschaft, beansprucht er diese Macht und diesen Absolutheitsanspruch. Das ist ja was ganz anderes als Despoten, so Machthaber, die aufgrund ihrer Stärke oder Machtmittel andere unterdrücken, ihnen ihre Macht aufzwingen, ob die wollen oder nicht. Sie unterwerfen sie einfach. Gottes Volk dagegen hat seine Hilfe erlebt. Sie braucht keine Angst vor ihm zu haben. In den Psalmen steht es zum Beispiel öfters drin. Ich aber singe von deiner Macht, früh am Morgen juble ich dir zu. Das waren übrigens diese tollen Gesänge, die ich dann heute Morgen schon überall hörte. Gell? Früh am Morgen juble ich dir zu, weil du so gnädig bist. Du bietest Schutz wie eine sichere Burg. Zu dir kann ich in der Not fliehen. Psalm 59, aber auch an anderen Stellen von den Psalmen. So wird niemand in Nordkorea zu dem Despoten Kim Jong-un handeln. Da ist es gar nicht gefragt. Aber Gottes Volk, das soll so aus diesem Motiv heraus Gott folgen. Auch im Neuen Testament gilt diese absolute Autorität. Denn Jesus hat auch genau dieselbe Allmacht als Sohn Gottes wie der Vater. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auch auf Erden. Und aufgrund dieser Allmacht gebührt ihm alle Ehre. Sogar im Himmel, bis in Ewigkeit. In der Offenbarung Kapitel 4, Kapitel 5 können wir das nachlesen, wie Lobpreis im Himmel passiert aufgrund der Allmacht und der Stärke Gottes, die er für seine Kinder einsetzt und nicht gegen sie, sie zu unterdrücken. Und dieser Herrschaftsanspruch von Gott, der hat für die, die zu ihm gehören, Folgen. Die Folge ist, wir sollen Gott folgen. Gott erwartet und sagt es immer wieder auch in seinem Wort, dass wir uns nach seinen Geboten richten sollen. Warum? Weil es am besten für uns ist. Das bietet so tolle Vorteile, weil Gott ist der Lebensgestalter, der Lebensfürst. Das macht Sinn, wenn wir uns nach seinen Zielen richten. wenn wir seinen Willen übernehmen und sagen, wow, das ist echt super, Gott, wie du dir das vorstellst, wie ich mit mir und mit allen anderen so klarkomme. Deswegen sollen wir Gott folgen. Im Neuen Testament lehrt Jesus Christus seine Jünger sogar, darum zu bitten, im Vaterunser, dein Wille geschehe. Das können wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sollen sogar bitten, ach Herr, bitte lass es doch so sein, dass dein Wille geschieht, dass ich deinen Willen tun kann. Also Gott möchte uns nicht drohen. Er will, dass wir freiwillig aus Liebe, aus Überzeugung, aus der Überzeugung, dass es wirklich echt super ist, uns nach seinem Willen richten, nicht mit zusammengebissenen Zähnen. Also ich fasse mal hier zusammen in dieser ersten Hälfte der Predigt. Gott ist Autorität, weil es das Beste ist. Er ist allmächtig und er ist total kompetent. Er kann was und er will was Gutes. Also die Liebe und seine Hilfsbereitschaft und alles, was er schon gemacht hat für uns, die ist auf unserer Seite und damit will er unser Herz gewinnen. Deswegen, Gott ist Autorität, Gott hat bei uns die Autorität und deswegen wollen wir ihm gerne folgen, im besten Falle natürlich. Aber jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Auch wenn wir jetzt hier, die wir im Gottesdienst sitzen, wollen alle sagen, ja, ja, gut, wir wollen Gott folgen, wir wollen Gottes Autorität anerkennen. Wie steht es dann eben mit den anderen Institutionen, wie ich am Anfang gesagt habe, die Autoritäten in Regierungen, in Medien, in Gerichten und so, die ganzen Instanzen, wo ja die Autorität in unserer Gesellschaft oder weltweit angekratzt wird, dass da die Institutionen an Autorität verlieren. Teilweise sogar von den Regierungschefs sowas, dass das irgendwie selbst gefördert wird. Geht es, dass wir sagen, ich gehorche nur Gott? Und was zum Beispiel die Regierung sagt, ist mir vollkommen egal. Haben sich nicht der Daniel und seine Freunde im Alten Testament auch gegen den Staat gewandt, dieses staatliche Gebetsverbot, und gesagt, ich bete trotzdem zu Gott? Oder wie ist es mit Petrus, da Apostelgeschichte 4, wo das Zitat ja dann gerne genommen wird, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Obwohl, wenn wir redlich wären in Bibel lesen, dann würden wir ja wissen, dass dieses Zitat, glaube ich, mehr von Luther geprägt ist. Also es steht ja da als Frage formuliert. Petrus fragt im Hohen Rat, urteilt doch selber, ob es nicht wichtiger ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und so, finde ich, sollten auch wir uns fragen, was Gott als höchste Autorität über andere Autoritäten sagt. Wie geht das, dass Gott ja auch anderen Menschen Autorität verleiht, obwohl er die höchste Autorität ist? Das bekannteste Wort in dieser Hinsicht ist, glaube ich, das von Jesus, eine politische Aussage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also für Jesus war es klar, dass der Kaiser auch Autorität hat und gefälligst was verlangen kann. Und auch Paulus schreibt einen längeren grundsätzlichen Abschnitt, wie Christinnen und Christen eben zu den Regierungen stehen sollen, welche Einstellungen vom Herzen her sie haben sollen. Und damit will ich mich jetzt beschäftigen, und da will nicht nur ich mich beschäftigen, sondern ich will euch damit beschäftigen, eben in dieser Predigt, dass dieses Wort Gottes uns mal jetzt beeinflusst. Römer 13. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Ordnung widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tu Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deswegen zahlt er ja auch Steuern. Denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Gebt jedem das, was ihm zusteht. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem Ehre gebührt. Also da muss man erstmal durchatmen. Gerade Vers 4 und 5. Die Regierung ist Gottes Dienerin. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Wie kommt Gottes Wort zu solchen Aussagen? Gerade als Paulus dies da schrieb im Römerbrief, gab es wirklich eine ungerechte, eine korrupte und eine willkürliche, gewalttätige Regierung. Aber wir müssen auch feststellen, in der Bibel lesen wir, dass Gott Missbrauch der Regierungsmacht straft. Also Gott kriegt das mit, wenn irgendeine Regierung Mist baut, dann kann der schon mal kräftig den auf die Mütze geben. Ganz deutliches Beispiel, der Pharao in Ägypten. Ja, als der hat das Volk Gottes als Sklaverei missbraucht. Und wir wissen vom 2. Buch Mose, was eben da Gott mit dem machte. Oder auch in Gottes Volk selber, als die dann Könige gehabt haben. Die Könige, die gegen Gottes Gebote waren, die sich um Gott nicht kümmerten, die bekam es mit Gott zu tun. Also ein schlechtes Beispiel war der Ahab, war ja ein König, der viel Götzendienst duldete und der hat mit dem Propheten Elia immer wieder zu tun gekriegt. Elia musste ihn oft kritisieren, weil er Gottes Volk nicht nach Gottes Willen eben regierte und da hat der Ahab seine Rechnung bezahlen müssen. Die Bibel sagt leider nicht, wie die Untergebenen, die Israeliten da zu Ahabs Zeiten, was die machten. Das wird mich also interessieren, ob die auch überlegt haben, muss ich denn da jetzt dem Ahab folgen oder nicht und was mache ich denn da mit diesem gottlosen König oder so, steht leider nicht drin in der Bibel. Weiß ich nicht. Also es scheint ja so zu sein bei diesem Gericht über diese Baalspriester und dem Elia, wo eben das Feuer da vom Himmel fällt, da scheint es ja eher so zu sein, dass die so Mitläufer sind, die Leute, die damals in Israel lebten. Mit denen könnten wir uns ja eher vergleichen. Also die Frage bleibt aber, wenn wir Römer 13 sowas lesen und auf der anderen Seite aber auch merken im Alten Testament, dass Gott schon eingreift, wenn eben Regierenden nicht sowas machen, wie Gott es will, wie kommt Gott nur dazu, solche Machthaber einzusetzen oder mindestens zu dulden? Auch im Vers 3 geht es ja auch ziemlich krass her. Wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Oder die Regierung steht zu deinem Besten im Dienst Gottes. Also ich denke, die Aussagen rufen irgendwie Widerspruch hervor, weil wir kennen das ja, wir haben erfahren, es gibt tatsächlich Wohltäter, die durchaus was von den Regierungen befürchten mussten, die bedroht werden. Wir denken leider an unsere eigene deutsche Geschichte zurück im Dritten Reich, wo diejenigen, die sich nach Gottes Willen richteten und was Gutes tun wollten, aber ganz schön Angst haben mussten von der SS und Nachteile bis zum Tod erleiden mussten. Und nicht nur 70, 80 Jahre früher, sondern auch jetzt in der Gegenwart wissen wir schon, es gibt Diktaturen, die eben einfach die Gutes tun, einsperren oder gar umbringen, kalt machen. Jede Opposition, die was anderes will als die, weg vom Fenster. Oder auch in unserem eigenen Land müssen wir ja auch sagen, hier und da ist es nicht unbedingt zu unserem Besten. Wie kann sowas in der Bibel stehen? Woher kommen eigentlich solche Gedanken? Und da will ich auf den Anfang meiner Predigt zurückgreifen. In unserer Gesellschaft, so wie wir geprägt sind, wie wir meistens dann geboren worden sind und was gelernt haben von den Eltern in Schulen, in den Ausbildungsstätten und so, von anderen Leuten. In unserer Gesellschaft ist Kritik erlaubt. Es ist sogar vielleicht erwünscht, jemanden zu hinterfragen. Und wenn wir daher so, wie ich das jetzt eben vorgemacht habe, ganz selbstverständlich und folgerichtig auch das Hinterfragen über die Bibel nachdenken, dann setzen wir ja eigentlich Gott auf die Anklagebank, ist vielleicht jetzt zu übertrieben, aber doch, wir setzen Gott irgendwie dann so hin und wollen doch schließlich mal von Gott was wissen. Sag mal, Gott, wie stellst du dir das denn eigentlich vor? Wie kommst du nur dazu, sowas zu machen? Wieso hast du zum Beispiel deine Regierung, die du in Deutschland eingesetzt hast, nicht im Griff? Und dann liefern wir Gott Argumente und sagen, was von Corona-Verordnungen, von sexualethischen Bereichen, von sozialen, von ökologischen Themen. Also wir liefern Gott auch schließlich was und erwarten doch, dass Gott da irgendwie Stellung dazu nimmt. Oder am besten vielleicht gleich noch was ändert, dass er da irgendwie die Herzen der politisch Verantwortlichen dann lenkt wie Wasserbäche. Natürlich so, wie wir das uns vorstellen. Und ich will das jetzt nicht bewerten, sondern einfach mal feststellen, dass diese Einstellung, dass wir so denken, zeigt doch, wie wir geprägt sind, dass Kritik an Autoritäten für uns normal ist oder zumindest erlaubt ist. Nochmal, Hauptmann von Köpenick, am Ende des Kaiserreiches, vor etwas über 100 Jahren, wäre das nie möglich gewesen. Da wäre keine Frage, das wäre gar nicht einem in den Sinn gekommen. Und von dieser Kritik, die normal oder erlaubt ist, ist eben auch Gott betroffen. Und der hält es aus. Aber wenn wir uns über uns Gedanken machen, wir sind ja so individualistisch geprägt, dass wir uns irgendwie so vornehmen, dass wir unsere Auffassung Gott vorhalten, weil er doch wohl was versäumt hat. Abgesehen davon, dass ja selbst hier von den hier Anwesenden zu einigen Top-Themen ja verschiedene Auffassungen sind. Nach welcher Meinung sollte sich denn Gott nun richten? Lass uns doch mal daran denken, warum Gott Autorität für uns hat. Das ist wegen Gottvertrauen. Weil wir davon überzeugt sind und das auch erlebt haben, dass Gott in seiner Allmacht weise und liebevoll zu unserem Besten dient. Alle Dinge, die uns widerfahren, müssen denen, die Gott lieben, zum Besten mitwirken. Und wo Gott so handelt und deswegen die Autorität und auch unser Gehorsam dann erwarten kann, ist er uns wirklich keine Rechenschaft schuldig? Meinen wir wirklich, dass Gott nicht mitkriegt, wenn irgendeine Regierung hier auf dem Erdball nicht seine Ziele verfolgt? Dass er darauf angewiesen wäre, dass wir sagen, hallo Gott, übrigens, guck doch mal dahin, was jetzt unsere Regierung oder sonst in irgendeinem Land da alles Schlechte machen. Gott ist doch nicht blöd. Der weiß es doch. Und der greift ein, wie wir das mitgekriegt haben, in der Bibel oder auch in der Weltgeschichte bis jetzt. Oder er greift nicht ein. Oder er greift noch nicht ein. Es ist und bleibt seine Sache. Und im Gottvertrauen sind wir herausgefordert zu sehen, Gott, du wirst wohl deine Sache gut machen. Es ist deine Sache und es bleibt deine Sache. Und unsere Sache ist, wie folgen wir Gott unter der jeweiligen Regierung? Gott hat doch für uns absolute Autorität, und zwar nicht, weil er uns zwingt, sondern durch seinen Dienst, durch seine Hilfsbereitschaft. Er verdient Vertrauen. Sind wir bereit, uns ihm anzuvertrauen, selbst wenn wir leiden, selbst wenn wir irgendwas vermissen, selbst wenn wir was nicht verstehen? Dass das unser Gottvertrauen nicht kaputt macht. Und das konkrete Gottvertrauen, dass Gott für uns jetzt hier in Deutschland mit der Bundesregierung, die es ist, und Landesregierung irgendwie klarkommt. Und ich sage, Paulus hätte viel mehr Anlass als wir, gegen die damalige Regierung von ihm zu wettern. Trotzdem schreibt er das, was wir heute lesen in Römer 13, in Gottes Wort. Und auch heute gibt es genug Leute, die Gottes Kinder sind, die an diesem Gottvertrauen bestimmt viel größere Hürden haben müssen, um dahin zu kommen, als wir hier mit unseren Luxusproblemen. Wie folgen wir Gott in unserer jeweiligen Regierung, unter der Regierung, die wir jetzt hier im Land oder auch im Bund haben? Gott setzt über uns eine Regierung ein, die uns politische Aktivitäten ermöglicht. Gottes Wort lehrt uns ja, dass unsere Regierung, die wir jetzt hier haben, von ihm eingesetzt ist und ist Gottes Dienerin. Die muss gefälligst Gott Rechenschaft geben. Und spätestens am jüngsten Tag wird sie das auch machen müssen, hundertprozentig. Und wir haben bei uns wirklich sehr viel Freiheit, uns irgendwie legal politisch einzusetzen. Alle Gewalt geht vom Volk aus. Das ist übrigens kein Bibelvers. Das steht im Grundgesetz, Artikel 20. Und beschreibt Wahlen und die Gesetzgebung. Und das heißt also für uns, wenn wir Kritik üben, dann können wir uns politisch betätigen, bis hin zum passiven Wahlrecht. Mit anderen Worten, dass wir uns also irgendwie als Abgeordneter wählen lassen. Unsere Regierung eröffnet uns so viele Rechte, uns einzumischen. Das erste ist das Gebet. Und Leute, denken wir nicht zu gering vom Gebet. Nochmal, Gottes Autorität. Wer ist allmächtig? Gott, sagt die Bibel. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass wir uns an Gott wenden im Gebet, damit er die Regierenden, die ein bisschen weniger Macht haben, beeinflusst. Und wenn ehrliche Politiker da sind, die sagen selber, dass sie wenig Macht haben, gerade weil die Globalität das so durcheinander macht und so alles zusammenhängen macht. Also kein Politiker kann schalten und walten, wie er will. Es ist sinnvoll zu beten für Politiker. Deswegen steht es auch extra nochmal in der Bibel, dass wir das ja machen sollen. 1. Timotheus 2 steht es dran. Oder ich habe einen tollen Bibelvers gefunden für diejenigen, die wirklich so brass auf die Regierung haben. Behaltet euch mal Psalm 10, Vers 15. Zerbrich die Macht der gottlosen Menschen und bestrafe ihre Bosheit, damit sie aufhören. Also ganz biblisch kann man so beten, wer so es will, kann man das so machen und dann auch meinetwegen Gott sagen, hier guck dir mal den und den Menschen an oder so. Psalm 10, Vers 15. Also Gebet wirkt wirklich. Und das zweite ist politisches Engagement. Also wir können durchaus häufiger als alle 4 Jahre einmal uns politisch betätigen. Wir können durchaus unsere Abgeordneten mal suchen. Wir haben jetzt im Land eine grüne Regierung. Gucken wir mal, wer der nächste grüne Abgeordnete ist. Oder eben jetzt die Ampel in Berlin, wer der sozialdemokratische Abgeordnete im Bund ist, hier bei uns im Landkreis. Wir könnten da Kontakt aufnehmen, ihm schreiben, was wir so meinen oder zu irgendeiner politischen Fragestellung, aktuellen Fragestellung dann unsere Meinung sagen. Also dadurch, dass ich jetzt schon mal nicht direkt die Namen sagen kann, merkt ihr, dass ich auch mir selber jetzt predige. Also, dass ich sehe, Mensch, das habe ich mir vorgenommen, das ist eigentlich ganz gut und richtig, aber viele eigentlich sind ja eben leider nur ein guter Vorsatz. Aber Lob all denen, die sowas mal machen. Ich will mir das auch angewöhnen zu sehen, Mensch, wie können wir politisch gezielt auf unsere Abgeordneten einwirken? Zumindest für die beten oder eben den Kontakt suchen. Von den Parteien, die eben was jetzt zu sagen haben und immerhin von Gott eingesetzt sind und die Verantwortung dafür tragen. Oder wir können, wie das ja jetzt auch so gerade war, mit diesen 3G im Gottesdienst eine Petition an Kretschmann da unterzeichnen. So, das ist natürlich relativ einfach, da kann man einfach seinen Namen hinschreiben und damit hat es sich dann schon. Aber immerhin, das ist ja auch schon mal was. Also wir kriegen das in unserem Land durch die von Gott eingesetzte Regierung relativ leicht gemacht, dass wir irgendwie politisch uns engagieren. Und wenn wir das im Gewissen vor Gott machen, als Gottes Kind, dann haben wir doch wirklich eine tolle Einflussmöglichkeit. Gott selbst hat Regierungen Autorität verliehen. Er ist die größte Autorität, aber er verleiht es anderen Menschen. Nicht nur den Regierenden, auch anderen, da will ich Ende des Monats auch meine extra Predigt halten über Älteste. Gott selbst gibt also den Regierenden Autorität und das sorgt auch für die sogenannte rote Linie, wenn ich eben ausnahmsweise Regierungen den Gehorsam verweigere. Das gibt es durchaus. Aber auch da sollten wir die Verhältnismäßigkeit bewahren und ehrlich zu uns selbst sein. Es gibt wirklich einen Unterschied, um jetzt Masken zu verweigern, Maskenpflicht zu verweigern oder im Dritten Reich Juden zu verstecken. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ja? Also Gott hat die größte Autorität, er gibt den anderen Regierungen und deswegen, anstatt zu überlegen, soll ich jetzt Gott gehorchen, soll ich der Regierung gehorchen, ist diese Frage viel sinnvoller. Wie kann ich Gott folgen unter unserer Regierung, die wir jetzt hier gerade haben? Und dass wir daran denken, Gott wollen wir folgen. Den Regierenden müssen wir folgen. Ich bete. Jesus Christus, also es ist ziemlich heftig, so das zu lesen, aber ich danke dir dafür, dass dein Wort uns eben auch in dieser Hinsicht Klarheit gibt und sieht, wie du als höchste Autorität Autorität teilst mit anderen Menschen, zum Beispiel mit denen, die politische Verantwortung tragen. Herr, hilf, dass wir die so anwenden, wie dass wir vor dir klarkommen. Denn du hast die erste Position bei uns durch den Glauben, durch das Gottvertrauen, denn du hast so viel für uns gemacht, unser Leben neu gemacht und gerettet, sogar bis in Ewigkeit hin. Und so wollen wir überlegen, wie wir dir folgen, dir gehorchen, uns nach dir richten unter unserer Regierung. Bitte vergib uns, wenn wir uns überhoben haben und selbstherrlich waren, als ob wir jetzt den Maß angeben könnten, sondern wir wollen dich anerkennen, dass du alles genau siehst, tausendmal besser, als wir das überhaupt beurteilen können und dass du auch eingreifst zu deiner rechten Zeit. Du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Gott, du bist wirklich derjenige, der das letzte Wort sprechen wird. Und dafür beten wir dich an und folgen dir gerne. Amen.